für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
Ich bin Julia Zöller. Beim Wandern, da gibt es die Ratscher und es gibt die Schweiger. Die sich den Weg hoch plaudern, während sie von zügigen Schweigern überholt werden. Aber da geht noch mehr.
Die grünen Bäume sind ganz frisch gewaschen. Der Himmel ist aus riesenblauem Taft. Die Sonnenstrahlen spielten kichernd Haschen. Man sitzt und lächelt, zieht das Glück auf Flaschen und lebt mit sich in bester Nachbarschaft.
Und so weiter. Ja, warum nicht mal lesen und wandern in der Fränkischen Alb? Das probieren wir heute aus. Und bis es soweit ist, können Sie noch überlegen, von wem dieses Gedicht wohl sein mag. Zuerst aber in die Schweizer Alpen, in den Kanton Wallis. Dort laufen die Ermittlungen zum jüngsten Bergunglück mit mehreren Toten. 6 Skitourengeher sind am 9. März zu einer anspruchsvollen Tour im Gebiet der Tête Blanche aufgebrochen. Sie waren schnell unterwegs und ambitioniert, mit leichtem Gepäck. Dann kam auf über 3000 Metern ein Schneesturm. Eine furchtbare Tragödie für die Familien. Und ein Unglück, das in der Tourengeher-Szene für Diskussionen sorgen wird.
Der Ort des Geschehens, Hochgebirge. Alles ist weiß und vergletschert. Man geht durch die Gletscherwelt auf 3600 bis 3700 Meter hoch. Sehr lange, aber technisch nicht schwierig, sagt der Chef der Bergrettung Zermatt, Anjan Trufer.
Es ist total vergletschert und alles weiß. Und oben ist dann ein relativ großes Plateau, das ist nicht total flach. Aber es ist dann eher so hügeliges Gelände, nicht so schroff, hat aber extrem viele Gletscherspalten.
Der erste Notruf kommt am Samstagnachmittag von einem Angehörigen im Tal, weil die Gruppe nicht wie vereinbart am Zielort in Arolla angekommen ist. Kurz darauf meldet sich einer der betroffenen Skitourengeher per Handy bei der Bergrettung. Doch ein Hubschraubereinsatz ist nicht möglich.
Und dann hat man schon mal versucht, mit 2 verschiedenen Teams auf 2 verschiedenen Seiten an die Verunglückten heranzugehen. Aber es war derart ein starker Sturm mit extremen Winden und viel Neuschnee, dass man danach die Suche dann abbrechen musste am Samstag in der Nacht.
Den ganzen Sonntag bleibt das Wetter stürmisch. Erst am Abend kann ein Team an der nahegelegenen Dent Blanche-Hütte abgesetzt werden. Nach 21 Uhr erreichen die Bergretter die Gruppe auf etwa 3500 Metern Höhe. Alle 5 Männer sind tot.
Und als man dann in die Nähe kam, konnte man dann mit den lawinenverschütteten Suchgeräten dann die genaue Lokalisierung feststellen. 2 Personen waren noch zu sehen im Schnee, aber der Sturm hat natürlich getobt. In der Zwischenzeit ist viel Neuschnee gefallen und die haben ja auch versucht, quasi sich eine Schutzhöhle zu bauen.
Bei Temperaturen zwischen minus 16 und minus 18 Grad in der Nacht und einer Windgeschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometern, so Anjan Trufer, hatten die Skitourengeher keine Chance. Sie haben wohl die Orientierung verloren und sind erfroren. Und sie waren für schlechtes Wetter in dieser Höhe nicht ausgerüstet.
Dass sie leicht bekleidet waren, das ist eine Tatsache. Sie hatten auch leichte Rucksäcke dabei und auch nur ganz leichte Schaufeln und so. Ebenso rennmäßiges Zeug.
Diese Minimalausrüstung deutet darauf hin, dass die Gruppe trainiert hat. Denn die Route an der Tête Blanche ist Teil einer Wettkampfstrecke. Die Patrouille de Glacier ist ein traditionelles Skitourenrennen, das Mitte April in den Walliser Alpen stattfinden wird. Aber das ist reine Vermutung, sagt der Chef der Bergwacht Zermatt, Anjan Trufer.
Ich glaube nicht, dass es jetzt nur auf die Patrouille de Glacier beschränkt werden sollte. Es hat ja extrem zugenommen, dieser Skitourenboom, dieses Ski-Mountaineering mit ganz leichtem Equipment. Natürlich jedes Jahr, also jedes zweite Jahr, wenn dann die Patrouille auch stattfindet, sind vielleicht genau in dem Gebiet mehr Leute unterwegs. Aber es ist generell ein riesiger Zuwachs von solchen Menschen in den Bergen zu beobachten.
Die Toten stammen, nach Informationen des Schweizer Radio und Fernsehen, aus einer Familie in einem Dorf im Wallis. Es soll sich um 3 Brüder, deren Onkel und einen Cousin handeln. Noch immer vermisst wird laut Kantonspolizei eine 28 Jahre alte Frau aus dem Schweizer Fribourg. Die Suche nach ihr wurde Ende der Woche eingestellt. Für die Bergretter war dieser Einsatz wegen des schlechten Wetters sehr gefährlich. Die Lawinengefahr an der Tête Blanche war groß. daher dauerte die Aktion so lang. Die Vorhersage für den Unglückstag sei eindeutig gewesen, sagt Anjan Trufer.
Die Wettervorhersage war sehr schlecht für Samstag und Sonntag mit Föhnsturm. Und das wurde schon mindestens ein, zwei Tage voraus angekündigt. Und es war auch am Samstag schon nicht das allerbeste Wetter, als diese Personen gestartet sind.
Im Hochgebirge kann das Wetter schnell umschlagen. Die Gruppe war mit ihrer leichten Rennausrüstung darauf nicht vorbereitet. So viel lässt sich sagen. Es bleiben aber viele Fragen offen, auch für den Chef der Bergrettung, Zermatt.
Aufbrechen kann man immer, aber vielleicht gab es irgendwo einen Zeitpunkt, wo man hätte sagen müssen, jetzt muss man umdrehen. Aber vielleicht waren die halt auch so schnell und gut im Zeitplan, dass sie gedacht haben, sie würden quasi vor dem Sturm am sicheren Ort ankommen. Wie gesagt, über diese Sachen können wir nur spekulieren und da möchte ich jetzt nicht eigentlich mich dazu äußern.
Was nicht bekannt ist und was man weiß über das Bergunglück in der Schweiz, hat Angela Braun zusammengefasst. Ich habe gesagt, dieses Unglück wird auch in der Szene der ambitionierten Skitourengeher genau beobachtet. In 4 Wochen wird nämlich exakt dort die Patrouille des Glaciers sein. Das größte Rennen im Skibergsteigen weltweit. Dann sind über 4000 Menschen im Gebiet zwischen Zermatt, Roller und Verbier unterwegs. Mein Kollege Sebastian Nachbar von der Redaktion Bayern und Berge hat beim letzten Mal an der Patrouille des Glaciers teilgenommen. Sebastian, wie gefährlich ist diese Region mit den Wetterumschwüngen, auch für erfahrene Alpinistinnen und Alpinisten?
Die Walliser Alpen sind natürlich hochalpines, vergletschertes Gelände. Also rund um Zermatt gibt es ja die größte Ansammlung von 4000er Gipfeln in den Alpen überhaupt. Und das ist absolut ein Gelände, in dem man halt sich als Skitourengruppe nur bewegen sollte, wenn man wirklich hochalpine Erfahrungen hat. Es ist weitläufig, es ist abgelegen, es ist in großer Höhe. Man muss schon sagen, dass es in puncto objektiver Gefahren schon noch Berge in den Alpen gibt, die, sagen wir mal, zum Beispiel durch Eis oder Steinschlag schon noch deutlich gefährlicher sind. Zum Beispiel Teile am Mont Blanc. Aber in dem Fall war ja die große Gefahr der Schneesturm, der angekündigt war. Und da oben auf 3.500 Meter in den Schneesturm zu kommen, ist absolut lebensgefährlich.
Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, ob die Gruppe mit schwererer und damit wärmerer Ausrüstung überlebt hätte. Du bist ehrenamtlich auch Bergretter. Wie stehst du zu solchen Spekulationen?
Wie du sagst, es sind im Moment Spekulationen. Und meines Wissens ist da jetzt eine Untersuchung angekündigt durch die Behörden im Wallis. Und da wird es irgendwann mal einen Abschlussbericht geben, nehme ich an. Und da wird man sehen. Jetzt zu sagen, mit einer wärmeren Daunenjacke, mit Sitzkissen, Biwaksack oder größeren Lawinenschaufeln hätte die Gruppe 1:1 den Schneesturm bei minus 20 Grad und 100 km/h Wind überlebt. Ich weiß nicht, ob sich jemand so weit hinauslehnen würde, sowas zu behaupten. Wir wissen nicht, was die Gruppe für ein Problem hatte. Also ob jemand zum Beispiel verletzt war, ob jemand erkrankt war, ob jemand in eine Spalte gestürzt ist. Das wissen wir alles noch nicht. Das ist der Öffentlichkeit bisher überhaupt noch nicht bekannt. 2018 ist ja ganz in der Nähe an der Pinie der Roller eine Gruppe in den Schneesturm gekommen, wo 7 Leute ganz, ganz tragisch in der Nähe der Hütte ums Leben gekommen sind. Da werden jetzt natürlich Erinnerungen wach. Und da gab es, erinnere ich mich, einfach eine minutiöse Aufarbeitung der Ereignisse. Und sowas braucht es hier meiner Meinung nach jetzt auch.
Kann man aus diesem Vorfall eine generelle Kritik ableiten am Speed-Alpinismus? Also dieser Trend, immer leichter am Berg unterwegs zu sein, damit man immer schneller ist?
Die Diskussion kann man führen. Man kann auch die Frage stellen, ob es verantwortungslos ist, in so einem leichten Rennoutfit eine derartige Trainingstour zu machen. Wobei das ja nochmal ausdrücklich noch nicht bestätigt ist, dass die Gruppe wirklich für die Patrouille des Glaciers angemeldet war. Das ist der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Man kann sagen, leicht und schnell am Berg, das funktioniert ja. Das sieht man ja auch an den Rekorden, die es überall gibt. Also zum Beispiel weniger als 6 Stunden auf dem Mont Blanc und zurück. In weniger als 3 Stunden über den Watzmann zu rennen. Und diejenigen, denen es gelingt, die machen ja auch Schlagzeilen als Profis meistens. Aber man muss sich schon auch klar machen, dass es da 2 Probleme gibt. Erstens, damit ist ein sehr hohes Risiko verbunden, nämlich es darf einfach nichts schiefgehen dabei. Und wenn doch was schief geht, egal was, auch wenn es nur eine ganz kleine Kleinigkeit ist, dann hat man einfach keinen Sicherheitspuffer in puncto Kälte, in puncto Erste Hilfe und so weiter. Und zweitens finde ich, dass Berggehen schon auch was mit Solidarität zu tun hat, gerade im Hochgebirge, wo es ja vorkommen kann, dass man auch anderen helfen muss, weil es dann dauert, bis Rettung kommt. Und wer eben nichts dabei hat, der kann auch niemandem helfen. Im Gegenteil, wer nichts dabei hat, der schiebt auch ein Stück weit die Verantwortung für Hilfe im Notfall eigentlich den anderen zu.
Jetzt findet in 4 Wochen die nächste Ausgabe der Patrouille des Glaciers statt, dieses Rennens, bei dem du das letzte Mal dabei warst. Hat das Unglück an der Tête Blanche Konsequenzen für das Rennen?
Das wird man sehen. Also ich kann sagen, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei der Patrouille des Glaciers, dass ich die als sehr hoch und sehr verantwortungsvoll erlebt habe. Da gab es auch schon Rennunterbrechungen, Rennabbrüche wegen schlechtem Wetter. Es gab Verschiebungen. Es wurden auch schon ganze Ausgaben gecancelt, weil das Wetter es nicht zuließ. Und wenn es dann doch stattfindet, es gibt am Tag vor dem Start eine Ausrüstungskontrolle, bei der alle Patrouillen, alle Equipes verpflichtend teilnehmen müssen. Und es gibt auch eine Ausrüstungsliste, wo auch eine gewisse Ausstattung an Klamotten und technischem Equipment vorgeschrieben ist. Und es wird auch minutiös kontrolliert. Und es gibt auch ein Briefing in 3 Sprachen, wo wirklich immer mindestens einer dabei sein muss aus jeder Equipe. Und beim letzten Mal zum Beispiel haben sie auch wirklich nochmal gesagt, Leute, es ist besonders kalt oben an der Tête Blanche. Das Wetter war gut, es gab keinen Schneesturm, es war trotzdem eiskalt. Und sie haben gesagt, Leute, es wird kalt, nehmt mehr Klamotten mit. Aber Rennen ist Rennen, es ist eine abgesicherte Veranstaltung. Da gibt es überall Posten und man ist auch sich zur gegenseitigen Hilfe verpflichtet. Und die Gruppe war ja selbstständig und privat unterwegs. Und das muss man eigentlich von der Wettkampfveranstaltung schon ziemlich klar trennen. Und ob es Konsequenzen gibt für die Patrouille des Glaciers, das wird man sehen.
Sebastian Nachbar aus der Redaktion Bayern und Berge, der selbst ein ambitionierter Skitourengeher ist. Und wir bleiben noch in der Schweiz, dem Land, in dem das Volk per Abstimmung regelmäßig direkten Einfluss auf die Politik nimmt. Vor 30 Jahren haben die Schweizer über die Zukunft der Verkehrspolitik entschieden. 52% der Wählerinnen und Wähler stimmten für die Initiative zum Schutze des Alpengebiets vor Transitverkehr. Und sie stimmten damit gegen den Willen von Bundesregierung und Parlament in Bern. Die Folgen sind bis heute spürbar, auch wenn die Bilanz der sogenannten Alpeninitiative nach 30 Jahren nicht nur positiv ausfällt.
Für Alpenschützer und Mobilitätsexperten, genauso wie für Leute, die viel mit dem ÖPNV unterwegs sind, gilt die Schweiz als gelobtes Land. Schienenfahrzeuge und Postautos erreichen noch das hinterste Bergtal und es sind viel weniger Lastwagen auf den Alpenstraßen unterwegs, sagt Uwe Roth, Geschäftsführer der Alpenschutzkommission Zipra Deutschland.
Wenn wir es uns heute anschauen, dann sind über 70% des Güterverkehrs in der Schweiz auf der Schiene. Das ist weit entfernt von allen anderen Alpenübergängen oder von allen anderen Ländern, die Alpenübergänge haben. In Österreich sind es ungefähr 25%, also wir reden hier von dreifach.
Es gibt eine Dauerdebatte am Brenner und im Inntal. Während es die Schweiz geschafft hat, den entfesselten Lastwagenverkehr durch die Alpen zu kanalisieren. Der an sich einfache Hebel sind die Straßennutzungsgebühren. Die sind in der Schweiz für Lastwagen entsprechend höher. Richtig und übertragbar wäre das auch für uns, findet Uwe Roth.
Das ließe sich aus meiner Sicht auch inhaltlich begründen, indem man sich anschaut, wie viele sogenannte externe Kosten der Straßenverkehr verursacht, im Sinne von Lärm in den Tälern, im Sinne von Feinstaub, andere Schadstoffe, die die Bevölkerung in den Tälern natürlich sehr stark belasten, vor allem in den Alpentälern, wo natürlich durch die Topografie das ganze Zeug natürlich noch drin bleibt und nicht zuletzt auch der CO2-Ausstoß.
Rund 11-mal weniger CO2 erzeugt eine Warentonne auf der Bahn gegenüber der Straße, hat die Alpeninitiative ausgerechnet. Die Verlagerung in der Schweiz wurde begleitet durch die NEAT, die neue Eisenbahn-Alpentransversale mit den Bahntunnels am Lötschberg, am Gotthard und Ceneri im Tessin. Inzwischen ist auch der Bau des Brenner Basistunnels weit fortgeschritten, aber
auch hier werden wir nicht substanzielle Verlagerungserfolge sehen, wenn wir nicht die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Also das ist eigentlich die Basis des Ganzen.
Rund 2,5 Millionen Lastwagen sind 2022 nach Angaben der Autobahnbetriebsgesellschaft Asfinag über den Brenner gefahren. Nur ungefähr ein Viertel der Güter wurden mit der Bahn transportiert. Zum Vergleich, in der Schweiz ist es gerade umgekehrt. Rund 2,5 Millionen Lastwagenfahrten wurden durch den Bahntransport vermieden. Über alle 4 Schweizer Alpenpässe fuhr nur ein Drittel der Lastwagen wie über den Brenner. Trotzdem wurde auch in der Schweiz das dort festgeschriebene gesetzliche Ziel von maximal 650.000 alpenquerenden Lastwagenfahrten überschritten, kritisiert die Alpeninitiative, die bis heute die Verkehrspolitik überwacht. Uwe Roth, Geschäftsführer der Deutschen Alpenschutzkommission.
Aus meiner Sicht liegt es vor allem daran, dass der Verkehr so massiv wächst. Wir haben seit 1980 eine Steigerung im Güterverkehr von 137% über den inneren Alpenbogen. Das ist einfach extrem viel.
Am Brenner und auf der Inntalautobahn führt diese Tatsache regelmäßig zu Blockabfertigung, Fahrverboten und zum Verkehrschaos. In der Schweiz trägt die Alpeninitiative die Debatte dagegen auch in Sinn und Nutzen der Transporte überhaupt hinein.
Wir brauchen weniger Verkehr. Wir müssen gucken, es gibt viele Leerfahrten über die Alpen, die müssen irgendwie im Griff gekriegt werden. Das kann man auch über finanzielle Anreize zum Beispiel tun. Der nächste Schritt ist die Verlagerung auf die Schiene. Alles, was noch an Verkehr da ist, was von Norden nach Süden transportiert werden muss, sollte im besten Fall über die Schiene laufen.
Hier ist auch in der Schweiz noch Luft nach oben. Rund die Hälfte der Kapazität auf den Güterbahnstrecken durch Lötschberg und Gotthard sind noch frei. Und als Aufgabe für die Zukunft sieht die Alpeninitiative auch den ausufernden Freizeitpersonenverkehr, der die Menschen in den Alpentälern immer mehr belastet. Verlagerung auf die Bahn und ein intelligentes Verkehrsmanagement fordern die Schweizer Alpenschützer. Hier in Bayern.
Natürlich wird keine neue Autobahn von München über Innsbruck durchgeschlagen. Also die A95 wird nicht einfach nach Innsbruck verlängert. Aber indem wir immer weitere neue Tunnel schaffen, indem wir die Straßen immer weiter Richtung Süden verbreitern, verschieben wir sozusagen diesen Straßenverkehr immer weiter und schaffen faktisch neue hochrangige alpenquerende Straßen. Also das sind schon auch Dinge, die wir uns anschauen müssen.
Die Alpenschutzkommission Zipra soll über die Umsetzung der Alpenkonvention wachen. Dort steht im Verkehrsprotokoll, dass keine neuen hochrangigen Straßenverbindungen mehr geschaffen werden dürfen, weil die Alpen ohnehin schon stark belastet sind. Uwe Roth arbeitet mit Zipra Deutschland deshalb derzeit an einem Positionspapier. Von einer entschiedenen Verkehrswende, wie sie die Schweiz nach ihrer Volksabstimmung vor 30 Jahren auf den Weg gebracht hat, sind die anderen Alpenländer weit entfernt.
Georg Bayerle berichtet. Und bevor wir gleich eine Idee zum Wandern haben, ist hier erstmal die Lösung zu unserem aktuellen Bergrätsel. Da hat Andrea Zinnecker Ihnen aber ordentlich eingeschenkt.
Mit etwas Glück haben Sie Champagner im Kübel, Champagne Powder bis zum Bauchnabel. Ein Eimer voller Glückseligkeit zum Ersaufen schön, wenn es nicht gerade runterkübelt und die Sicht vernebelt.
Und die Lösung für das Bergrätsel ist im letzten Wort versteckt. Wir haben den Rührkübel gesucht, den es im Gasteiner Tal und im Mangfallgebirge gibt. Über 360 Hörerinnen und Hörer haben mitgeraten, 3 Gewinner gab es. Vielen Dank allen, die mitgemacht haben. Jetzt aber raus. Nächste Woche ist Welttag der Poesie. Da passt doch der Weg der Poesie am Dillberg zwischen Mittelfranken und der Oberpfalz. Der Weg der Poesie hat 12 literarische Stationen. An der ersten geht es los mit dem Gedicht »Prima Wetter« von Erich Kästner.
Die grünen Bäume sind ganz frisch gewaschen. Der Himmel ist aus riesenblauem Taft. Die Sonnenstrahlen spielten kichernd Haschen. Man sitzt und lächelt, zieht das Glück auf Flaschen und lebt mit sich in bester Nachbarschaft.
Susi Meier ist immer auf der Suche nach Gedichten und Texten für den Weg der Poesie. Zusammen mit Angelika Herrmann, der Kulturbeauftragten und zweiten Bürgermeisterin des Marktes Postbauerheng bei Neumarkt in der Oberpfalz. Gemeinsam entwickeln sie Themen und Ideen, veranstalten Wanderungen mit Rezitationen und mehr. Angelika Herrmann hat den Weg der Poesie vor 15 Jahren mitinitiiert und inzwischen hat er 12 Stationen.
Das war eigentlich auch der erste Gedanke. Also Poesie und Natur ist eine wunderbare Kombination. Und wir haben auch festgestellt, dass es einen unglaublich großen Schatz gibt. Ich meine, es gibt fast keinen Autor, der nicht irgendeinen naturbezogenen Text hat.
Das ist doch das Schöne im Leben, ne? Dass man da in der Natur genießen kann.
Der Weg der Poesie ist rund 5 Kilometer lang und führt um das Plateau des Dillbergs herum. Über freies Feld mit viel Licht und einem weiten Himmel, sodass man beim Wandern frische Energie tanken kann für dunklere Tage, wie es der große deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe noch viel schöner formuliert hat.
Das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht.
Es gibt also viel Raum, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Inspiriert durch das melancholische Gedicht Nebel von Hermann Hesse oder durch eine Klangstation mit den dazu passenden Worten.
Also, die Musik gibt unserem Herzen eine Seele und verleiht unseren Gedanken Flügel.
Und das Ganze ist von Platon, dem antiken griechischen Philosoph.
Schon sehr, sehr alt, dieser Spruch.
An manchen Stationen sind die Gedichte auf einem Stein platziert und an anderen hinter Holzklappen verborgen.
So, da haben wir die Mascha Kaliko, eine unserer Lieblingsdichterinnen, muss man wirklich sagen, die wir eigentlich fast in jedem Jahr dabei haben, weil sie einfach wunderbare Texte schreibt, die aus dem Leben erzählen und sich immer eignen für Kinder und Erwachsene. Und in dem Fall haben wir hier einen Text, Es regnet, von Mascha Kaliko. Der Regen singt vor deiner Türe, komm an das Fenster rasch und sieh, der Himmel schüttet Perlenschnüre aus seinem wolkigen Etui.
Auf dem Weg der Poesie gibt es immer mal wieder geführte Wanderungen und Vorlesetage, an denen sich auch die Bucher Dorfgemeinschaft vom Fuße des Dillbergs mit einbringt, erzählt Bernd Aumüller, der sich ebenfalls daran beteiligt.
Wir machen kleine Leckereien für die Pausenstationen und servieren die dort, damit die Wanderer an den Stationen, wo vorgetragen wird, Leckereien bekommen können und dazu gute Getränke.
Ihm gefallen in diesem Jahr Gedichte und kurze Texte zum Klima sowie Tipps, um zum Klimaheld oder zur Klimaheldin zu werden.
Da gehört dazu Fahrradfahren, gehört dazu Strom sparen, weniger Fleisch essen, Plastik vermeiden, ohne Flugzeug in den Urlaub, teilen, leihen oder verschenken und die Energie aus Sonne, Wind und Wasser.
Dazu passt auch eine klimafreundliche Anreise mit der S-Bahn bis Oberverrieden. Von dort geht es rund 250 Höhenmeter hinauf auf den Dillberg, dann über den Weg der Poesie und hinunter zum Marktpostbauer Heng. Macht insgesamt 11 Kilometer.
Ich finde es faszinierend, weil genau dieses Rauf und wieder runter, das finde ich wirklich klasse. Und man hat Aussicht nach beiden Seiten und sieht nach Osten Richtung Neumarkt in die Oberpfalz, nach Westen Richtung Nürnberg, nach Franken rein. Ist wirklich schön, ist zu jeder Jahreszeit anders und ich gehe hier sehr, sehr gern.
Der Dillberg ist ein 595 Meter hoher Zeugenberg im westlichen Oberpfälzer Jura. Erzeugt von einem warmen, flachen Meer vor 195 Millionen Jahren, wie einige andere ringsherum auch. Der Stauferberg oder der Buchberg beispielsweise. Poesie bewegt im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie lockt die Menschen zum Wandern auf den Dillberg und sie bewegt die Gemüter.
Wandern ist ja auch immer so ein Kopfthema, wo man dann auch versucht abzuschalten oder auch es oft natürlich schafft abzuschalten. Und dann ist in der Poesie natürlich auch was Passendes, was Besinnliches, was Schönes. Also ist auf jeden Fall was Tolles, dass es das hier gibt.
Einfach die Heimat mal zu entdecken. Man fährt ja immer quasi nach Österreich oder noch weiter weg, aber die Heimat hat ja auch ganz vieles Tolles zu bieten und dadurch kann man die Heimat ein bisschen besser kennenlernen hier in der Oberpfalz.
Der Weg der Poesie für Ortskundige und Ortsfremde. Viel Spaß beim Draußensein, wünscht Julia Zöller.